Das ist mein Computertastatur. Ja, vielen Dank. Eigentlich muss ich jetzt von vorne neu anfangen. Das Kabel ist jetzt wichtig für die Wochenaufnahme. Du gibst mir einen Daumen hoch, wenn das tatsächlich läuft, Stefan. Und ich zeige euch meine Computertastatur. Ganz gewöhnlich, eigentlich ein schickes Teil, schön schlank und schmuck und wie man sieht, leuchtet auch im Dunkel. Als ich in der Woche zum Schreibtisch gekommen bin bei uns zu Hause, lag die Tastatur falsch rum. Und ich guckte drauf und wurde in dem Moment sehr bewusst, wie vollkommen unpassend, wie vollkommen verwirrend und plötzlich orientierungslos ich war. Die Buchstaben waren alle vorhanden, die Ziffern waren nach wie vor alle vorhanden, schön 6 Reihen und so weiter. Aber die Positionierung war natürlich vollkommen anders als das, was man gewohnt ist. Und das hat mich zum Denken gebracht, denn die normale Orientierung der Tastatur macht nicht mal Sinn. Also wer in der Schule sein ABC gelernt hat, weiß, dass es geht ABC und nicht Q-U-E-R-C-Z und so weiter. Erst recht ist das verwirrend, wenn das Ganze auf Kopf steht. Und das ist ein Gedanke, der in gewisser Weise hier mitten in unserer Adventsreihe steht. Dinge, die bekannt aussehen oder gewohnt aussehen, wie zum Beispiel zu Weihnachten das Kind in der Krippe. Bitte? Sehr gut. Jetzt sind wir auf Sendung für den Wochenimpuls. Wie das Kind in der Krippe, das ist total gewohnt und bekannt und wir wünschen uns zu Weihnachten so eine Art Perspektivenwechsel, damit man das Kind aus einem anderen Blickwinkel betrachtet und sieht, in der Hoffnung, dass vielleicht der Glaube an Jesus neu erlebt wird in dieser Zeit. So auch meine kurze Impuls heute, da will ich auf dieses Ziel hin, dass wir den Glauben neu erleben, neu entdecken. Da will ich 3 kurze Gedanken anhand 3 kleine Geschichten aus meinem Leben darstellen. Die erste Geschichte, es geht um einen Besuch nach Prag in der Tschechei. Da habe ich mit Rebecca, meine Frau, Prag besucht und das ist eine der romantischsten Städte Europas überhaupt. Der Prager Burg, ganz hoch kannst du fast von allen Ecken der Stadt sehen. Es gibt einen prächtigen Dom, der Veitsdom, mit Schmuck bemalte Fenster von Mutscher. Also unsere Fenster ist nicht von Mutscher angemalt, sondern von Irene König. Und ich weiß nicht, ob du da bist, Irene, aber dir auch einen ganz herzlichen Dank für deinen künstlerischen Beitrag hier zu unserem Garten. Und in Prag gibt es noch herrliche Cafés, 100 Jahre alt, wo Kafka seine philosophischen Gespräche geführt hat. Und dann vielleicht als Prachtstück mittendrin die Karlsbrücke über den Moldau. Proppevolle Musiker und Künstler und Handwerker. Kaum vorstellbar, dass man ein schönere, romantischere Ort findet für einen Ausflug zu zweit. Und dennoch bin ich nach Hause gefahren und habe gedacht, da gehe ich nie wieder hin. Aus einem einfachen Grund, ich bin in der Wechselstube völlig abgezockt worden. Da gingen wir dran vorbei, da kannst du keine Euros ausgeben in Prag. Ich guckte auf dem digitalen Anzeigebrett mit dem Wechselkurs und dachte, ja, gut ist der Kurs nicht, aber schlecht ist er auch nicht. Und ich bin rein, habe mein Geld unter dem Panzerglas runter geschoben. Da sitzt eine Frau, guckt mich ganz freundlich an und gibt mir dann Kronen zurück, 50 Euro zu wenig. Und ich, gute Frau, Sie haben sich vertan, ich bekomme noch so und so viel Kronen mehr. und die guckt einfach und guckt. Und ich komme nicht durch und irgendwann mal sage ich, ich würde gerne mit dem Manager sprechen. Er kommt und macht einfach. Sie haben sich verguckt auf dem Tafel draußen, sagt er. Und ich gehe raus und sehe an, der Tafel ist gewechselt worden. Oder der Wechselkurs auf dem Tafel ist geändert worden. Und die ganze Prager Erfahrung würde für mich in dem Moment einfach wie gelöscht. Nee, das finde ich blöd. Und wo ich die Geschichte erzählt habe, unseren deutschen Freunden in Dresden, ich habe gesagt, ich dachte auch in Prag sind Wechselstuben, das sah ganz professionell und angenehm aus, war keine Schmuddelbude. Ich dachte, Wechselbuden sind auch in Prag irgendwie vertrauenswürdig. Und die haben einfach gelacht und so sinngemäß gesagt, ja, und du weißt, du glaubst auch an den Weihnachtsmann, oder? Warum erzähle ich die Geschichte? Weil manchmal im Leben das Bereichende, das Wunderschöne, das Wertvolle, das wird verbaut irgendwie durch eine einzige negative Erfahrung oder negative Blick. Jesus selbst hat den Glauben verglichen mit einem Bauer, der Glaubenssaat oder Reich Gottes Saat aussät. Und er sagt, bei manchen Leuten, diese Glaube, der wächst mal ein bisschen an, schlägt Wurzeln, aber all das, was man im Leben erlebt, die Enttäuschung, die Dornen und Disteln und Sorgen, die überwuchern diesen Glauben und man kommt nicht dazu, das Eigentliche zu genießen, das Bereichernde im Leben zu genießen. Zweite Geschichte. Jetzt bin ich 4 Jahre alt. Ich wohne mit meinen Eltern in einem Neubaugebiet ländlich. Und das ist Abenteuer pur. Da gibt's aufgrund des Hausbaus drumherum, da gibt's Bagger und Kipper und Dieselaggregate und Gerüste zum Klettern und Feuer, um die Holzreste zu verbrennen. Das ist absolut ein Abenteuerlandschaft für mich gewesen. Und in der Sommerzeit waren Felder und Acker und Bäume und Heuballen und was habe ich nicht an Spaß gehabt mit meinen Freunden? Frische Luft und Sonnenschein. Es war perfekt, dachte ich. Und dann habe ich mein erstes Fahrrad geschenkt bekommen. Und dann wusste ich, es geht noch besser. Mit meinem ersten Fahrrad, da könnte ich durch die Siedlung mit unwahrscheinlicher Geschwindigkeit kurven. Und da könntest du, also mit ein bisschen Übung, ihr kennt das ja, mit der Rückbremse und rumskidden. Und oh Mann, habe ich was entdeckt. Da war das Leben plötzlich noch lebenswerter. Wer mich gut kennt, weiß, 50 Jahre später hat sich auch nicht viel geändert. Also ich bin ja regelmäßig im Wald hier in Itzehoe auch auf der Art und Weise zu erleben. Warum die Geschichte? Es ist nicht unbedingt der Fall, nur weil das Leben nicht schlecht ist, dass es nicht noch viel, viel mehr zu erleben und zu entdecken, als das, was man kennt. So habe ich das persönlich in meinem Leben erlebt, wo der christliche Glaube für mich wichtig geworden ist. Jesus sagte selbst, ich bin gekommen, damit du Leben hast. Aber nicht einfach normal durchschnittliches Leben. Er sagt, ich bin gekommen, damit du Leben hast in aller Fülle. Und das auf eine geheimnisvolle Art, das bis in alle Ewigkeit reicht. Ich weiß für mich, so wie ich damals mein Fahrrad entdeckt bzw. geschenkt bekommen habe, wo ich Gott sehr unerwartet erlebt, sozusagen geschenkt bekommen habe in mein Leben. Da entdeckte ich ein Vielfalt an bereichernden Dingen, die ich nie geträumt habe, dass sie zu meinem Leben gehören könnten. Eine ganz andere innere Frieden und Zufriedenheit, eine ganz andere Vermögen über mich selbst hinaus. Menschen zu lieben zum Beispiel. Oder manche Menschen zu gedulden zum Beispiel. Gott bewirkt Dinge, wie ich es erlebe, die ich es hätte nie erträumen können. Ihr kennt doch die Werbung von IKEA damals. Wohnst du noch oder lebst du schon? Der Glaube bringt weit mehr als IKEA. Und man muss ihn nicht im Flachpack kaufen und mit dem komischen Imbusschlüssel da zusammenbauen. Dritte und letzte Geschichte. Ein Glaubensexperiment. 18 Jahre später, ich bin 22, ein Jahr erst in Deutschland. Junger Mann, nach dem Studium. Ich kriege einen Brief von meiner Ex-Freundin in England und die erzählt mir, wie sie zu einem persönlichen Glaubensverhältnis gekommen ist zu Gott. Sie sagt, ich glaube, dass Gott lebt. Und ich glaube, dass wenn du ihn fragst, dass er dir auch zeigen möchte, dass er lebt. Und ich, das als frisch gebackener Naturwissenschaftler kam das nicht sonderlich gut an und so ein bisschen mit dem Christlichen und so hatte ich schon erlebt und gesehen und ich wusste, ist nichts für mich irgendwie. Das sind Typen, die komische Socken tragen und Sandalen und so. Brauche ich nicht. Und dennoch, als frisch gebackener Naturwissenschaftler, ich dachte, einfach so pauschal sagen, nee, das gibt's nicht, das ist eigentlich nicht wirklich die gute Art und Weise. Und ich habe mich dazu entschieden, anhand einer Bibelvers, die erwähnte Ex-Freundin mir geschrieben hat, aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 7, Verse 7 und 8. Da steht, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Wenn man genau hinguckt, da ist ein bisschen was Wissenschaftliches dran. Man probiert etwas aus und schaut, was passiert. Und schreibt dann nieder, ist aufgegangen oder ist nicht aufgegangen. Und ich dachte, um fair zu sein, das muss ich eigentlich probieren. Und hatte schon die Sätze parat, die ich aufschreiben würde. Ne, ist nicht, war nicht, wird auch nichts. Also Geschichte geendet. Und in meinem Alltag fing ich an, Gott zu fragen, ja, bist du dann da? Wenn du da bist, dann will ich das wissen. Klammer auf, obwohl ich weiß, dass du nicht da bist. Klammer zu. Und beim Joggen am Deich und beim Radfahren und in meine Wohnung, ich dann über einige Wochen diese Frage immer mal wieder bewegt. Gott, bist du nicht für mich bewegt, sondern ausgesprochen oder innerlich ausgesprochen. Gott, bist du da? Und im Laufe der Zeit, merkwürdigerweise, fingen kleine Dinge an zu passieren, die zufälligerweise gerade in dieser Zeit so interpretiert werden könnte, wenn man das wollte, als ob eine zuhört und sagt, ja, ich bin da. Habe ich aber nicht. Bis ich merkte, die Zufälle, die werden immer häufiger und immer größer. Ein Beispiel, das werde ich nie vergessen, vom Punktspiel beim Fußball. Treffen wir uns Sonntagmorgens auf dem Parkplatz irgendwo und ein Sportkollege leerte seine Jackentasche aus, vollgemüllte Jackentaschen. Und er werft dem einen seine Kaugummipakete und dem anderen werft er Eintrittskarten von der vom Nightclub am vorigen Abend und mir werft er was zu. Ich fange das auf und es ist ein kleines goldenes Büchlein. Steht vorne drauf, goldene Worte aus der Bibel. Und ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Wie oft hast du in deinem Leben erlebt, dass die Fußballkollegen dir Bibelverse zuwerfen? Das habe ich seitdem auch nie wieder erlebt. Aber diese Zufälle, irgendwann mal habe ich gemerkt, das ist keine gute Wissenschaft, was du hier betreibst. Und da habe ich ernsthaft mich selbst prüfen müssen. Ja, du möchtest das vielleicht nicht sehen. Das passt nicht in deine Vorstellung hinein. Aber schau mal, was alles zusammengekommen ist an Zufällen. Lange Geschichte, kurz. Ich habe an einer bestimmten Stelle Gott erlebt. Auf eine Art und Weise, dass mein Leben auf Kopf gestellt hat. Von einem Tag auf den nächsten wollte ich mit diesem Gott, der mir begegnet ist, wollte ich mit ihm gehen, wollte ich mit ihm leben. Das war nicht lästig oder komisch oder merkwürdig. Fragen hatte ich noch in Nöchern. Die habe ich teilweise, vielleicht andere Fragen heutzutage, aber Fragen habe ich noch genug. Aber was ich dabei erlebt habe, erfahren habe, wo ich gedacht habe, ich mache mich auf den Weg und suche Gott, und festgestellt habe ich, er war die ganze Zeit da. Und der ist eigentlich zu mir gekommen. Der hat eigentlich auf mich gewartet. Und in dem Moment, wo ich bereit war, mit so viel Glaube ihm entgegenzutreten, da hat er fast wie eine Lichtschalte, wie eine Kerze ist bei mir im Herzen eingegangen. Und wie gesagt, mein Leben nahm eine ganz andere Lauf. Um es zur Tastatur zurückzubringen. Die sieht vollkommen merkwürdig aus, wenn die Leertaste nach oben zeigt. Da kannst du gar nichts mit anfangen. Für viele Leute ist das Kind in der Krippe ist es genau das Gleiche. Das ist total gewohnt, aber du kannst wirklich nichts damit anfangen. Und man pflegt vielleicht die Frage, ja, was soll das oder wie soll mir das helfen? Die Tastatur sieht nur merkwürdig aus, wenn man davon ausgeht, dass man selber daran schreiben müsste. Aber wenn wir jemand anderen gegenüber sitzen und die andere Person schreibt an der Tastatur, dann ist es ganz angebracht, dass sie für uns falsch rum ist. Gott will meine Geschichte schreiben. Gott will deine Geschichte schreiben. Und manchmal, wenn wir sozusagen sinnbildlich die Tastatur uns anschauen oder das Kind in der Krippe, sagen, das verstehe ich nicht. Kann nicht sein. Und dennoch, aus Gottes Perspektive, er sagt, ich möchte an deine Geschichte mitschreiben. Und wie die Tastatur zu halten ist, das weiß ich am allerbesten. Denn ich kann sowieso viel besser schreiben als du. Und zum Schluss erkenne ich einfach, Gottes Wege sind anders als meine Wege. Aber die sind Wege, die zu Reichtum führen, weit über das hinaus, was ich mir je gewagt hätte zu träumen. Und so lade ich dazu ein, zu diesem zweiten Advent das Kindlein in der Krippe aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Nicht irgendwie märchenhaft, wie man das kennt. Lass es mal auf Kopf stellen. Gott ist zu dir gekommen. Immanuel, Gott unter uns, der allmächtige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, ist in unglaublicher Art und Weise in Form eines kleinen Kindes zu dir gekommen, um uns die Gelegenheit zu geben, an Ostern zu glauben. Darüber in den kommenden Wochen mehr. An dieser Stelle würde ich zum Schluss gerne mit uns beten. Vater, danke, dass du uns deinen Sohn gegeben hast, gesandt hast, in die Welt kommen lassen hast. Jesus, danke, dass du diesen wirklich merkwürdigen Auftrag angenommen hast. Bis dahin, dass du für uns dein Leben gelassen hast. Damit, wenn wir mit einem Senfkorn des Glaubens dir gegenübertreten, dass wir angenommen werden von unserem himmlischen Vater und dass wir Leben empfangen dürfen in alle Fülle und bis in alle Ewigkeit nicht verloren gehen. Jesus, danke für dieses Weihnachtsgeschenk. Amen.